Lob und Dank sei dem Herrn. War ein neues Lied mit alten Gedanken, die uns neu geworden sind. Er hat uns berührt und wir haben ihn im Glauben berührt. Und es geht Kraft von ihm aus. Noch heute geht Kraft von ihm aus. Im Einleitungswort haben wir schon manches gehört, auch in dem Lied. Und ich schaue auf die Predigt, Seite 25, in der Folge, was soll ich mit Jesus tun? Da heißt es hier, die Dynamik dieser Gemeinde wird eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist sein, die in einem geringeren Maß unter uns wirksam gewesen ist, während der Schlussstein herabkommt, um sich mit dem Leibe zu vereinigen. Wenn sich aber das Haupt und der Leib vereinigen, wird die volle Kraft des Heiligen Geistes sie erheben, dass sogar die Toten, die vor Hunderten von Jahren in Christus entschlafen sind, in der Schönheit seiner Heiligkeit auferstehen werden und einen Flug hinauf in den Himmel nehmen. Die Dynamik ist der Heilige Geist. Es sind wunderbare Gedanken, die Gott in seinem Worte ausgedrückt hat. Und das Schöne dabei ist, dass wir uns darauf verlassen können. Menschenworte sind nicht zuverlässig. Sie können noch so viel beinhalten und haben vielleicht nichts zu sagen. Aber Gottes Wort ist wahr. Und er verbürgt sich für jedes Wort, das er ausgesprochen hat. Wer von uns könnte sich vorstellen, dass Menschen, die, wie hier gesagt wird, vor Hunderten von Jahren gestorben sind, die zum Staube zurückgekehrt, von denen nichts mehr zu sehen ist, plötzlich werden sie auferstehen, in einem neuen Leibe erscheinen und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und gemeinsam hinaufgenommen werden. Wer kann das erklären? Wer kann es fassen? Nur der Glaube kann es fassen. Für die Menschen dieser Welt ist alles Göttliche eine Torheit. Es beginnt mit der Schöpfung und endet mit dem Erlösungsplan. Für die Menschen dieser Welt ist das, was Gott sagt und das, was er tut, Torheit. Und deshalb schreibt Paulus an die Korinther, der natürliche Mensch vernimmt nichts, was vom Geiste Gottes denn es ist ihm eine Torheit. Der natürliche Mensch sagt, ja, wozu brauche ich eine Erlösung? Weshalb musste der Herr gekreuzigt werden? Warum? Das alles nur ein Warum nach dem anderen. Der gläubig gewordene sieht das Göttliche und erkennt den Heilsplan Gottes und lässt sich einfügen in diesen großen Heilsplan Gottes. Wir fragen nicht mehr, warum hat Gott das getan und das nicht. Wir fragen uns höchstens, warum habe ich das oder jenes getan und kommen vor das Angesicht des Herrn. Mir liegt auf dem Herzen, wie ihr wisst, dass wir die Predigten nach Öffnung der Siegel behandeln, dass wir nicht einfach darüber hinweggehen, sondern Gott zu uns reden lassen, so lange zu uns reden lassen, bis sein Wort das ausgerichtet hat, wozu er es sandte. Und er sendet sein Wort, um uns gesund zu machen, um uns zu helfen, zu korrigieren, zu belehren. Er sendet sein Wort, um uns das zu sagen, was er uns in dieser Zeit zu sagen hat. Im Einleitungswort haben wir sehr viele Gedanken gehört. Der Herr hat die gesamte Zeit zusammengefasst, alles, was sein würde. Mir fiel auf, als hier gelesen wurde, wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, so fliehet in die andere. Er sagt nicht, dann betet, dass die Verfolgung aufhört. Und wisst ihr, was dadurch bezweckt werden sollte? Dass eine Stadt nach der anderen Gottes Wort hört. Wir mögen manchmal Kopf stehen und sagen, mein Gott, warum ist das so? Kannst du die Herzen der Ungläubigen nicht lenken und ihre Sinne nicht so dirigieren, dass sie uns willkommen heißen, alle Türen, alle Herzen öffnen und dass wir ihnen dein Heil bringen? Ja, wie würden es dann all die anderen Städte erfahren? Wenn ihr in einer Stadt verfolgt werdet, so geht in die andere. Und die sind nicht hingegangen, um über die Verfolgung in der einen Stadt zu reden. Die sind hingegangen, um das herrliche Evangelium zu verkündigen. Und als es denen wieder zu viel wurde, sind sie in die nächste Stadt gegangen. Und also ist das Wort bis zu uns gekommen und ist bis an die Enden der Erde ergangen. Ja, wir mögen sagen, warum denn solch einen Weg? Lassen wir all die Warum dem Herrn über, denn wir können darauf keine Antwort geben. Ich habe schon vorher gesagt, man könnte dann fragen, warum hat Gott den Sündenfall zugelassen? Warum ist die Erlösung notwendig geworden? Warum dies und warum jenes? Nein, wir überlassen alles Gott und schauen im Glauben, was er getan hat, und nehmen es auf und sind dankbar dafür. Mir fällt auf, dass immer zwei Dinge nebeneinander laufen. Das Gläubige und das Ungläubige, das Gute und das Böse, beides läuft nebeneinander. In einer völlig friedlosen Welt haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. In einer völlig aufgewühlten und ruhelosen Welt haben wir Ruhe gefunden für unsere Seelen in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist das Wunderbare, das die Gläubigen in dieser Zeit haben, und dass sie von den Ungläubigen unterscheidet. Ich meine, die Ungläubigen müssten vielleicht irre werden, weil sie die Dinge nicht aneinander reihen können. Aber Gott hat uns Einsicht verliehen in seinen Heilsplan. Und mir geht der Mittwochabend noch ein wenig nach. Wir haben ja ein sonderbares Wort aus den Propheten gelesen und es trifft uns sehr. Mir kommt der Gedanke, dass die Gemeinde jetzt am Ende ja sein muss, wie sie ganz am Anfang war. Wir haben diesen Gedanken schon behandelt. Und das Wort, das wir am Mittwochabend hier aus dem Propheten Jeremia lasen, das scheint noch so die Übergangszeit zu betreffen. Aber mit aller Sicherheit die Endzeit. Denn das ist ja die böse Zeit, von der die Propheten, der Herr und die Apostel gesprochen haben. Und der Herr sagte, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, dann würde kein Mensch selig werden. So wird es sein. Und mir kamen dann noch 2, 3 Bibelstellen, die möchte ich kurz mit uns lesen. Für diejenigen, die am Mittwochabend nicht hier waren, ich habe aus dem Propheten Jeremia, aus dem 9. Kapitel hier gelesen, und ich neige fast dazu, diese Worte noch einmal zu lesen. Hier spricht der Herr, oh, hätte ich doch eine Wanderherberge fern in der Wüste, so wollte ich mein Volk verlassen und von ihnen weggehen. Denn sie sind allesamt Ehebrecher, eine Gesellschaft von Treulosen. Sie spannen ihre Zunge wie einen Bogen mit Lüge und nicht durch Wahrhaftigkeit schalten sie als Herren im Lande. Denn von einer Bosheit schreiten sie zur anderen fort, mich aber kennen sie nicht. So lautet der Ausspruch des Herrn. Seid auf der Hut, ein jeder vor seinem Freunde, und schenkt auch keinem Bruder Vertrauen. Denn jeder Bruder übt Lug und Trug, und jeder Freund geht auf Verleumdung aus. Sie hintergehen einer den anderen, und keiner redet ein wahres Wort. Sie haben ihre Zunge an Lügenreden gewöhnt und mühen sich ab, verkehrt zu handeln, können nicht anders. Gewalttat über Gewalttat, Arglist über Arglist. Sie wollen mich nicht kennen, so lautet der Ausspruch des Herrn. Darum hat der Herr Scharen, so gesprochen, gib Acht, ich will sie schmelzen und läutern. Denn wie sollte ich anders mit der Tochter meines Volkes verfahren? Ein todbringender Pfeil ist ihre Zunge. Trug sind die Worte ihres Mundes. Man redet freundlich mit seinem Nächsten, aber im Herzen stellt man ihm eine Falle. Sollte ich so etwas bei ihnen ungestraft lassen, so lautet der Ausspruch des Herrn, oder sollte ich mich an einem solchen Volk nicht rächen? Wir haben das hier ja gelesen und festgestellt, dass dieses Wort nicht an gottlose Heidenvölker gerichtet wurde, sondern an das Volk Gottes. Es ist ein prophetisches Wort. Und wenn wir hier links schauen, in Kapitel 8, das Wort habe ich vor kurzem in Zürich behandelt, aber es geht tatsächlich darum, dass wir uns fragen, wie wir vor Gott stehen. Sind wir echte Brüder oder sind wir falsche Brüder? Sind wir echte Freunde, einer dem anderen, oder sind wir es nicht? Was sind wir eigentlich in den Augen Gottes? Wer sind wir in den Augen Gottes? Nicht, was du von dir und ich von mir denken, das kann daneben gedacht sein. Wie sieht uns Gott? Hier heißt es, seid auf der Hut, ein jeder vor seinem Freunde. Früher musste man auf der Hut sein vor dem Feinde. Heute auf der Hut vor dem Freunde. Und es heißt, traut keinem Bruder, denn jeder geht auf Verleumdung aus und so weiter. Er redet freundlich mit seinem Nächsten, aber im Herzen stellt er ihm eine Falle. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann stellen wir fest, dass am Anfang zu Pfingsten 120 dort waren. Unter diesen 120 war niemand, der über irgendeinen etwas zu sagen hatte. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie kamen zusammen, um Gott zu erleben. Und ich glaube, 120, die so einmütig zusammenkommen, sind besser als 240, die anders gesonnen zusammenkommen und Gott nicht erleben können. Voreinander können wir sogar noch irgendwie etwas sein, was wir eventuell nicht sind. Aber vor Gott sind wir genau das, was wir sind, vom Ersten bis zum Letzten. Und es gibt nicht einen, der sich vor ihm verbergen, der sich besser machen könnte, der etwas ändern könnte. Aber es gibt einen, der dich und mich innerlich völlig und ganz umzugestalten vermag. Und das ist Sinn und Zweck, weshalb wir unter dem Schall des Wortes Gottes zusammenkommen, damit Gott zu uns redet, dass wir uns prüfen und dass wir ihn wirken lassen können. Ein anderes Wort steht in den Sprüchen. Und das ist sogar ein ganz sonderbares Wort. In Sprüche 26 von Vers 20 steht, wo das Holz fehlt, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Streit auf. Ach, schade, nicht? Früher haben die Leute Holz und Kohle gesucht, damit es warm wird. Und die Ohrenbläser sind da, und wären sie nicht mehr da, wäre kein Streit mehr. Wer keine Zwietracht mehr, wer eitel Freude und Wonne unter dem Volke Gottes. Und ich habe eine Reihe von Bibelstellen, die wir lesen können, und ich glaube, dass Gott sie uns aufs Herz legen und ins Herz schreiben wird, dass wir uns vor seinem Angesicht darauf besinnen, wer wir sind. Nicht Menschen gewöhnlichen Schlages, sondern Kinder Gottes, an denen Gott Großes getan hat. Und wenn die Heilige Schrift im Neuen Testament sagt, wer seine Zunge nicht im Zaume hält, dessen Gottesdienst ist eitel. Nicht dessen Götzendienst, sondern dessen Gottesdienst. Selbst dein und mein Gottesdienst, unser Gottesdienst, ist nichtig und eitel, wenn wir dem Herrn nicht auch unsere Zunge zur Verfügung stellen können. Wo das Holz ausgeht, erlischt das Feuer. Und wo kein Ohrenbläser ist, da hört der Streit auf. Mein Gott, möge ich Gnade schenken, dass das ein Ende nimmt. Kohlen schüren die Glut und Holz das Feuer. Und ein zanksüchtiger Mensch schürt den Streit. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen, die in das Innerste des Leibes hinabdringen. Ihr wisst ja genau, was Leckerbissen sind. Die Worte des Ohrenbläsers sind wie Leckerbissen. Tja, wer kann sich noch erinnern, als wir jung waren und es gab Leckerbissen? Das war nichts Alltägliches. Das war kein Vollkornbrot. Das waren so Spezialitäten. Und diese Leckerbissen, diese Spezialitäten, die haben wir dann so schön genossen. Und so sind die Worte eines Ohrenblitzes. Und der Hörer vertilgt einen Leckerbissen nach dem anderen. Und er meint, ihm ist eine Bescherung zuteil geworden, ähnlich wie zu Weihnachten. Und er nimmt diese Leckerbissen in sich auf und merkt gar nicht, aus welchem Teig sie hergestellt sind, woher sie kommen. Er nimmt sie auf, oh, das ist eine Sache. Alles Spezialitäten, Leckerbissen, wer nur so runtergeschluckt. Und sie bringen bis in das Innerste des Leibes hinein. Jetzt kommt noch etwas. Blanke Glasur. mit der ein irdenes Gefäß überzogen wird. So sind Liebe glühende Lippen und ein boshaftes Herz. Habt ihr das Wort schon mal gelesen? Es gibt Lippen, die glühen von der Liebe Gottes. Ja, und das Herz ist voller Bosheit. Liebet nicht in der Weise kein. Möge unser Herz und unsere Lippen übereinstimmen. Wenn jemand sagt, ja, ich habe nichts gegen den Bruder, ich liebe ihn innig, aber möchte mit ihm nichts zu tun haben. Die Lippen glühen mit einem, wie heißt es dort? Sind liebe glühende Lippen. Also, die glühen. Man sieht sie von Ferne, sie sind fast rot. Nicht? Die glühen. Und das Herz ist, wie hier geschrieben steht, ein boshaftes Herz. Mit seinen Lippen verstellt sich der Hassende, aber in seinem Herzen hegt er Trug. Wer Hass in seinem Herzen trägt, betrügt sich selbst und andere mit seinen Lippen und wird ein Betrogener sein für die Ewigkeit. Die Liebe Gottes kennt keinen Hass. Das glauben wir alle. Ich lese weiter. Wenn er freundliche Worte redet, so traue ihm nicht. Denn 7 Gräuel hegt er in seinem Herzen. Eine schöne Zahl. Die Zahl 7 ist allen sehr geläufig. Eine schöne, vollkommene Zahl. Nicht nur im Guten, so merken wir es hier. Wie heißt es? Wenn er freundliche Worte redet, so traue ihm nicht, denn 7 Gräuel hegt er in seinem Herzen. Jetzt kommt aber, wir können doch kaum unser eigenes Herz prüfen, geschweige das eines anderen. Freundliche Worte, oh Bruder, ich verstehe dich so gut. Also, wenn dich einer versteht, dann bin ich das. Und dann geht das los. Man sackt zusammen. Es rieselt über einen herab. Und man denkt, oh, endlich ein Mensch. Endlich jemand, der dich versteht. Ja, er hat verstanden, dich reinzulegen. Er hat verstanden, dir eine Falle zu stellen. Er hat verstanden, den Ton anzuschlagen, der so gewiss ein bisschen irgendwo gerade eingestimmt ist. Oh, ich habe mich gefragt und ich frage mich heute Abend, wer sind wir und wer ist Gottes Volk überhaupt? Auf wen kann Gott sich noch verlassen? Wo ist Wahrhaftigkeit, Treue und Liebe Gott und seinem Volk gegenüber, wie es seiner würdig ist? Man redet heute und morgen ist es schon alles verdreht. Ganz schweigen kann ja niemand. Und was soll man tun? Es geht noch weiter. Ich habe das Wort heute auch nach langer Zeit einmal gelesen. Es geht noch weiter. Mag Hass sich auch hinter Verstellung verbergen, so wird seine Bosheit doch in der Gerichtsversammlung offenbar werden. Es gibt einen Tag, an dem alles, wie wir gehört haben, immer im Einleitungswort, auch das Verborgene, wird offenbar werden. Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich glaube, dass der Herr eine Gemeinde herausruft. Eine Gemeinde, die wahrhaftig ist in ihrem Herzen. Ein Bruder, der ein Bruder ist. Und eine Schwester, die eine Schwester ist. und ein Freund, der ein Freund ist. Menschen, auf die sich Gott und wir verlassen können. Glaubt ihr das alle? Bei Gott ist das möglich. Wir müssen von uns selber abschauen und wegsehen und sagen, Herr, schaffe du es in mir aus Gnaden. Aber glaubt es mir, er wird Gott nicht ausrichten können, bis diese innere Umgestaltung stattgefunden hat. Was nützt neuer Wein in alten Schläuchen? Was nützt eine Salbung nach der anderen und ein Segen nach dem anderen, wenn das Innere nicht umgestaltet wurde, sondern so geblieben ist, wie es war? Was nützen dann am Schluss alle Segnungen, alle Gaben, alle Gottesdienste, alles, was man hatte? Und wenn man schier aufzählen könnte, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und das und noch mehr getan? Und der Herr müsste uns anschauen und sagen, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Ich glaube, dass der Herr durch all diese Predigten etwas erreichen will. Ich glaube, dass dies die Zeit ist, in der wir Hand aufs Herz legen müssen. Und es muss anders werden. Dass wir es nicht vermögen, das weiß ich auch. Aber wenn wir Gott unser Ja geben und sagen, Herr, wir kommen doch in deine Gegenwart, damit du mit uns zum Ziele gelangen kannst. Wir kommen nicht her, nur um dein Wort zu hören, sondern das, was darin gesagt wird, auch zu erleben. Es gibt noch andere Worte, wir können sie nicht alle lesen, da war nur noch eines irgendwo im Propheten Mose, aber warum sollen wir sie alle lesen? Ihr wisst ja, dass selbst das Neue Testament darüber spricht. Und da ist die eine Stelle, die haben wir wohl auch vor kurzem gelesen, aus Epheser Kapitel 6. Es ist schon in Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Vers 17. Und gebt dem Verleumder keinen Raum. Möge Gott mir und uns allen viel Gnade schenken, dass wir erkennen, ganz am Ende muss die Gemeinde werden, wie sie am Anfang war. Menschen, die wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung, die Gott versiegeln kann mit dem Heiligen Geist. Menschen, die das Wesen Jesu in ihrem Herzen tragen und es auch offenbaren. Ich möchte aus dieser Predigt noch ganz kurz einige Stellen lesen. Ihr wisst, es ist eine der traurigsten und am meisten zu Herzen gehenden Predigt. Sie handelt von der Kreuzigung Jesu Christi. Als unser Herr vor Pilatus stand, als er angeklagt, verurteilt wurde und das Kreuz nach Golgatha hinauftrug. Und Bruder Brenhem wählte hier das Thema, was soll ich mit Jesus machen? Was wirst du mit Jesus machen? Das ist eine ganz persönliche Frage. Und wir wollen der Sache ein wenig nachgehen und über den Text hier, den er gelesen hat, brauchen wir sicher nicht mehr viel zu sagen. Das ist schon gesagt worden. Hier heißt es auf Seite 7. Nun, ihr Menschen, ihr seht, es ist euer Glaube. Niemals ist es euer Gefühl. Es hat überhaupt nichts zu sagen, ob es so ist oder ob meine Hand noch nicht gerade ist. Das hat nichts damit zu tun. Es ist mein Glaube, der es bewirkt. Im Glauben sehen wir direkt schon das Bild einer vollkommenen, geheilten Person. Und wir gehen Schritt für Schritt vorwärts und versetzen uns in die Person. Wir gehen regelrecht mit ihr mit. Auch das ist etwas, ihr wisst, vorher berichtet er von der Heilung dieser Frau mit dem Krebs. Und es behandelt hier diese offensichtliche Heilung. Der Krebs war im Kehlkopf. Und er beschreibt hier ganz kurz auf den ersten Seiten die ganze Sache, dass ein Dämon ja sozusagen der Mittelpunkt dieses Gewächses ist und dass dieser Dämon herausgefahren und die Frau dann einen schweren Husten bekam und hat dann diesen Krebs ausgespielt. Verzeiht diesen Ausdruck hier an dieser Stätte. Aber er gibt hier ein Beispiel und zeigt dir und zeigt mir, dass wir es nicht mit Dingen von Fleisch und Blut zu tun haben, sondern tatsächlich entweder mit dem Geist Gottes oder mit anderen Geistern, die Dinge verursachen, geistlicher und auch leiblicher Art. Und hier sagt er noch Folgendes. Da habt ihr, dadurch geschieht es, euer Glaube, nicht euer Gefühl, euer Glaube bewirkt es. Dank und Preis sei Gott dafür. Sicher, wir haben einiges mit Gott erlebt. Aber wenn eine solch offensichtliche, spontane Heilung geschieht, die man sozusagen den Leuten vorweisen oder nachweisen kann, dann ist das schon eine mächtig überzeugende Sache. Und wir sehen hier, dass es unser Glaube ist. Aber nicht der Glaube an uns, sondern nur unser Glaube. Aber der Glaube an ihn, der die Welt überwunden hat. An ihn, der am Kreuz auf Golgatha gesiegt hat. Über alle Macht Satans, über alle Macht der Sünde, der Krankheit und des Todes. Es geht dann hier noch weiter. Die Bibelstelle kommt und dann sagt er Folgendes. Zunächst die Bibelstelle, der Statthalter und alles ans Kreuz mit ihm, Pilatus und so weiter. Ihr kennt es, der Text Matthäus 27 von Vers 11. Und dann heißt es hier, welch ein trauriges Bild. Wenn man diesen Text oder wenn man diesem Text eine Benennung geben wollte, würde ich diesen Titel wählen und vielleicht kann man das Tonband so bezeichnen. Was soll ich mit Jesus tun, den man Christus nennt? Aufgrund des gelesenen Textes möchte ich noch als Thema hinzufügen. Jesus ist in eure Hände gegeben. Jesus ist euch überlassen. Was werdet ihr mit ihm tun? Und ich habe in einer Evangelisationspredigt vor Jahren gesagt, dasselbe, was die Menschen mit Jesus hier in der Zeit tun, dasselbe wird er mit ihnen tun, wenn die Zeit abgelaufen und das Gericht kommen wird. Wer ihn hier ablehnt, wird dort von ihm abgelehnt werden. Und wer ihn hier aufnimmt, wird dort von ihm aufgenommen werden. Wer ihn hier willkommen heißt, der wird von ihm dort willkommen geheißen werden. Das ist seine Zusage, die er uns gegeben hat. Es ist also die größte und wichtigste Entscheidung im Leben eines Menschen. Mögen viele Entscheidungen Bedeutung haben, aber das ist vorübergehend. Diese Entscheidung ist eine ewige Entscheidung. Was wirst du mit Jesus tun? Mit dem Jesus von Nazareth, mit deinem Erlöser, mit dem, der sein Blut und Leben am Kreuz auf Golgatha für dich hingegeben hat. Jesus ist in eure Hände gegeben. Was werden wir mit ihm tun? Dann geht Bruder Branham auf die Gerichtsverhandlung ein. Ich möchte nur noch diesen Teil jetzt in diesem Zusammenhang lesen. Für alles, was stattfindet, muss es einen Grund geben, denn es wird durch einen Geist motiviert. Weshalb dieses mit dem größten Manne, der je auf Erden lebte, so geschehen musste, war, weil die Zeit dafür gekommen war. Es musste so sein. Und es gab keinen Weg, dem zu entrinnen. Es musste auch jene Zeit sein. Jesus war genau in der Weise auf diese Erde gekommen, wie Gottes Wort es vorausgesagt hatte. Wir könnten noch weiterlesen. Hier wird deutlich gesagt, alles geschieht zu einem ganz bestimmten Zweck, zu der dafür bestimmten Zeit. Und wenn es je etwas gab, mit dem Menschen nicht fertig werden konnten, dann war es doch die Kreuzigung Jesu Christi. Wir können uns das heute kaum vorstellen. Was unter all diesen Tausenden von Menschen vor sich gegangen ist. Die einen sagten, der ist doch von dieser Maria da geboren, ehe sie verheiratet war. Und der ist doch das, von der ist jenes. Die anderen sagten, er ist der Prophet aus Galiläa. Und die anderen riefen, Hosianna sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn, dem König in Israel. Viele, die einen sagten dies und die anderen jenes. Wir wissen, wer Jesus war. Aber genauso wissen wir, dass damals alles drunter und drüber ging. Und die Menschen wussten nicht mehr, wohin. Und es steht im Evangelium, dies ist die Stunde und die Macht der Finsternis. Der Menschensohn geht dahin. Weiter lese ich hier. Wenn das Wort auch für diese bestimmte Generation gesprochen wurde, dann wird irgendjemand auftreten, durch den dieses Wort erfüllt wird. Denn Gott hat es ausgesprochen. Es ist eine Bestätigung des gesprochenen Wortes. Und Jesus erfüllte jede Bedingung und war das bestätigte Wort als der Messias. Ganz genau. Es sind auch Worte für die letzten Tage in der Bibel. Diese Worte müssen zum Leben hervorkommen. Dann geht Bruder Branham auf einige Bibelstellen ein. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Er spricht von den Auserwählten. Es heißt hier, es wird so sein, dass nur die Auserwählten es sehen werden. Es wird immer, oder es sind immer nur die Auserwählten, die es erkennen. Denn sie sind erwählt und dazu bestimmt, es zu sehen. Das ist das ganze Geheimnis. Noch ehe Esau und Jakob geboren waren, hat Gott seine Entscheidung getroffen, damit seine Vorherbestimmung aus freier Wahl bestehen bliebe. Und so ist es. Die Auserwählten sehen es. Aber dabei bleibt es nicht. Sie hören es. Sie nehmen es auf. Das Wort kommt in sie hinein. Und eines Tages muss dieses Wort das in denen hervorbringen, was es als Verheißung in sich birgt. Und in denen, die es glauben, wird es Realität werden, wie es in Christus Realität wurde. Es sind immer nur die Auserwählten, die es sehen, die es erkennen werden. Sie sind dazu erwählt und dazu bestimmt, es zu sehen. Ehre und Dank sei unserem Gott. Wer sind wir, dass wir hier Gottes Wort hören und nicht nur das, sondern Gottes Wort für diese Zeit hören dürfen. Damit das Wort Gottes, das für diese Zeit vorausgesagt wurde, durch uns doch erfüllt werden kann. Und wir können sagen wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast, denn ich bin des Herrn Mann. Wer und was sind wir? Ein Haufen Elend, an dem man vorbeigehen könnte. Aber Gott hat etwas anderes hinter dieser leiblichen Hülle gesehen. Deine und meine Seele hat dich und mich errettet, hat uns vergeben, hat uns begnadigt und hat uns gesegnet und die Augen geöffnet. Welch ein Vorrecht, welch eine Gnade. Hier steht, es sind auch Worte für die letzten Tage in der Bibel. Diese Worte müssen zum Leben hervorkommen. Wir hatten schon im Einleitungswort gelesen, was alles sein würde, und man könnte ja viele Schriftstellen lesen, aber wir beziehen uns hauptsächlich auf die Dinge, die uns betreffen. Unter den Völkern und auf Erden geschieht ja Gottes Wort ohne unser Hinzutun. Aber in den Gläubigen erfüllt sich Gottes Wort nur, wenn sie es wirklich im Glauben aufnehmen, sonst nicht. Das heißt hier weiter, eines Tages in Kapernaum nahm er die Schrift und las daraus vor. Habt ihr beachtet, dass er nur einen Teil jener Schriftstelle las und dann das Buch weglegte und sagte, heute ist dieses Schriftwort erfüllt, nämlich das, was das angenehme Jahr, das Jubeljahr betraf, das er predigen sollte. Das Halljahr im Alten Testament, das Jubeljahr, war das Jahr, in dem alle Sklaven frei ausgehen konnten. Sie konnten alles hinwerfen, wenn die Posaune ertönte, im Halljahr ertönte, dann konnten sie alle, ein jeder, nach Hause gehen. Die Schuld eines jeden war beglichen, jeder konnte frei ausgehen. Von daher kommt das Wort von der Begriff, das angenehme Jahr des Herrn zu predigen. Das angenehme Jahr des Herrn ist die frohe und freimachende Botschaft des Evangeliums Jesu Christi, dass jeder Mensch, der es hört, begnadigt ist und frei ausgehen kann und dazu bestimmt ist, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Weiter heißt es, seht, oft lässt er zu, dass wir bis zu der Stunde, in der wir es nötig haben, blind dafür sind. Er ließ uns blind sein für Dinge, die wir heute sehen. Denn dies ist die Stunde, in der wir es benötigen. Das ist der Tag, in dem wir leben. Es wird bestätigt. Unsere Väter haben diese Dinge nicht gewusst. Die Bibel sagt, sie würden sie nicht wissen. Er hielt sie verborgen, bis in die letzten Tage, in denen sie den Söhnen Gottes geoffenbart werden. Sie werden geoffenbart, damit sich seine Herrlichkeit zu seinem Lobpreis auf Erden erweist. So wie es damals war, so ist es heute. Ein jeder konnte als Schriftgelehrter mit dem Worte Gottes und dem Arm hingehen und sagen, hört, hier steht das und dort steht jenes. Und sie sahen, dass vor ihnen der stand, nicht nur dies und jenes, hier ein wenig und da ein wenig, wie der Prophet Jesaja sagt, hier stand die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Hier stand die gesamte Erfüllung des Wortes, wie das durch den Mund der Propheten ergangen war. Und sie suchten hier und suchten da und hatten das Volk dementsprechend belehrt und haben sie an der tatsächlichen Erfüllung der Heiligen Schrift mit der Bibel vorbeigeführt. Das ist die Sache. Wenn es mit anderen Büchern geschehen würde, mit atheistischen Büchern, mit irgendwelchen Büchern der Philosophen, dann würde man nicht viel sagen. Man würde mit der Schulter zucken und ließ es gehen. Aber jeder kommt ja vom Ersten bis zum Letzten mit der Bibel. Und wisst ihr, sogar der Teufel, als er zum Herrn kam, hat er gar nicht lange eine Einleitung gemacht. Er sagte, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln gebieten und sie werden dich auf Händen tragen, dass du deinen Fuß an keinen Stein stoßest. Fertig. Konnte vielleicht sagen, es steht geschrieben, da oder dort. Vielleicht wusste er Vers und Kapitel. Und was war? Unser Herr hat es sich nicht lange angehört. Er begegnete ihm wieder mit dem Wort. Ihr Lieben, es genügt nicht, nur eine Stelle hier und eine dort zu nehmen, um Gott damit zu widersprechen, sondern die Dinge zusammenzufügen, damit wir Gottes Reden verstehen und den Segen, den er verheißen hat, empfangen können. Merken wir es nicht bis auf den heutigen Tag. Es ist ja das eine Beispiel am besten für alle anderen, wie man so schön Matthäus 28 nimmt und sagt, ja, diese Worte hat doch der Herr Jesus ausgesprochen. Darauf liegt dann noch die klerikale Betonung. Und was ist es? Sie führen die Menschen an der wirklichen Offenbarung des Wortes und des Geistes mit dem Buchstaben vorbei. Und das ist das Traurige. Wir können Gott nicht genug danken für das große Vorrecht, dass wir nicht nur Buchstaben gehören, sondern diese Buchstaben zu Worten und diese Worte zu Versen und die Verse zu Kapiteln und die ganzen Kapitel zu einem Buch und das ganze Buch zur Offenbarung Jesu Christi geworden ist. Das ist doch das Große, das Gott uns in diesen Tagen aus Gnaden geschenkt hat. Und das sollten wir in keiner Weise geringschätzen. Hier heißt es, wie ich es gelesen habe, seht, oft lässt er zu, dass wir bis zu der Stunde, in der wir es nötig haben, blind dafür sind. Wir haben Dinge lange nicht gesehen. Und dann haben wir dies gesehen und dann andere Dinge noch nicht. Und dann haben wir das gesehen. So wie wir es nötig hatten, so hat es uns Gott eins nach dem anderen kundgetan. Hätte er uns alles auf einmal getan, wahrlich, wir wären umgefallen und hätten es nicht ertragen können. Damals sprach der Herr, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Wenn der Heilige Geist kommen wird, er wird es von dem Meinen nehmen und wird es euch kundtun. Und genau das geschieht in diesen Tagen. Er sagt hier, er ließ uns blind sein für Dinge, die wir heute sehen, denn die ist die Stunde, in der wir es benötigen. Das ist der Tag, in dem wir leben. Es wird bestätigt. Unsere Väter haben diese Dinge nicht gewusst. Oh, wie wunderbar, dass wir fassen können, dass Gott für jedes Zeitalter ein besonderes Wort, einen Segen, das Wort allgemein ist für alle Zeiten. Und dann gibt es Verheißungen, die sich auf die Endzeit beziehen, in der wir leben. Und in dieser Endzeit erfüllen sich nicht nur die allgemeinen Verheißungen, sondern speziell auch die Worte Gottes, die für diese Zeit vorausgesagt worden sind. Und wir dürfen aus Gnade Anteil daran haben. Jesus war und ist das fleischgewordene Wort. Was tust du mit Jesus? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles hat in ihm seinen Bestand. Was du mit seinen Worten tust, das tust du mit ihm. Nimmst du sein Wort auf, nimmst du ihn auf. Haben wir es nicht im Einleitungswort schon gelesen? Oder war es der Vers direkt danach? Hier in Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jetzt kommt. Wer einen Propheten aufnimmt, eben weil er ein Prophet ist oder heißt, der wird dafür den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, eben weil er ein Gerechter ist, der wird dafür den Lohn eines Gerechten empfangen. Der Herr sandte die Seinen aus mit seinem Wort. Es war nicht ihr Wort, es war sein Wort. Und bis heute sendet Gott seine Boten mit seinem Wort aus. Und da sagt der Herr, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer euch hört, der hört mich. Oh, dass es so wäre, wenn wir Gottes Wort weiterreichen, dass es Gottes Reden zu uns allen sein könnte, dass der Herr durch sein Wort zu mir und zu dir, ja zu uns allen sprechen könnte. Und ich meine, es geht uns jetzt so wie den Jünger, die der Herr in Matthäus 13 beiseite genommen hat. Und er sagte zu den Volksscharen, habe ich in Gleichnissen geredet, euch aber ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Nicht zu deuten, sondern zu verstehen. Und das Gleiche tut Gott heute mit dir, mit mir, mit allen, die ihm glauben und Gehör schenken. Verschiedene Dinge sind bis in die letzten Tage verborgen geblieben und waren nicht kundgetan. Jetzt aber, wie geschrieben steht, in den Tagen der Stimme des siebenten Engels kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, zuverlässig kundgetan hat. Merken wir uns das. Steht nicht wie seinen Lehrern und Evangelisten, nicht wie den Ältesten und Diakonen, nicht wie den Hirten oder sonst eine Bezeichnung, sondern wie er es seinen Knechten, den Propheten, kundgetan hat. Wir sind in einem prophetischen Zeitalter und damit müssen wir uns abfinden und begreifen, dass Gott durch sein Wort zu uns redet und ihn immer wieder neu darum bitten, dass er uns das Verständnis für die Schrift öffnet. Und dennoch liegt es mir, und das sage ich noch am Schluss dieser Versammlung, am Herzen, dass Gottes Wort nicht in eine Mördergrube hineinfällt, nicht in ein Herz, das anders ist, wie die Lippen reden, sondern in ein Herz, das erneuert. Ein Herz, das Gott gehört. Ein Herz, in dem er Wohnung nehmen kann. Etwas, das erneuert worden ist. Und der Liederdichter singt, gib mir ein Herz wie dein. Voll der heiligsten Triebe, voller Glauben und Liebe. Möge Gott sein so herrliches und kostbares Wort, dass wir aus Gnaden hören dürfen, in ein neues Gefäß hineintun können, dass wir wirklich sagen könnten, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nur dann wird es sich tatsächlich gelohnt haben. Nur dann wird das geoffenbarte Wort in dir und mir bestätigt werden können. Und die völlige Übereinstimmung wird nur so geschehen. Denn der natürliche Mensch wird die Dinge des Geistes nicht aufnehmen können. Deshalb möge Gott in dir, in mir, in uns allen das wirken, was seiner würdig ist, ein Gefäß in uns schaffen und aus uns machen, das sein herrliches Wort aufnimmt und trägt. Und eines Tages wird dieses Wort eine Gotteskraft werden und Bestätigung finden, so gewiss wir es auch uns angenommen haben. Gott segne uns alle aus Gnaden. Amen.